Also muss man sagen, 30. März ist ein geschichtsträchtiges Datum. Ein privat finanziertes europäisches Raketenunternehmen hat einen erfolgreichen Start hingelegt.
Ist aber stark, ne? Wenn du überlegst, dass du Pre-Seed irgendwie ein paar hundert Millionen einsammeln musst, um überhaupt erstmal irgendwie so ein Right to Play zu haben.
Das ist Showbusiness. Willkommen zu einer neuen Folge von Mobility Mavericks mit dem herausragenden Michel Stumpe und
dem wahnsinnigen und äußerst charmanten Schrezenmeier.
Und dem wahnsinnigen. Euer Podcast für alles, was euch bewegt. Ja, Mobilität, Technologie und aktive Lebenskunde.
Ich habe gerade mal Spotify aufgemacht, nach Hinweis von Max. Und siehe da, lieber Herr Schrezenmeier, Sie sind jetzt unter die Produzenten gegangen.
Absolut. Ja? Ich habe was geschenkt bekommen. Und zwar bin ich jetzt als Künstler gelistet bei Spotify und habe sozusagen den eigenen, den Mobility Mavericks Jingle. Den kann man sich jetzt. Das war natürlich kein Handy, was gerade gepiept hat, weil das würdest du ja ausmachen, wenn wir einen Podcast aufnehmen, oder?
Selbstverständlich, das muss von Max sein.
Mobility Mavericks, der einzige Podcast, der nicht geschnitten wird. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt da meinen eigenen Song geschenkt bekommen. Vielen Dank, lieber Erik, liebe Sandra, lieber Max. Wir werden es verlinken. Wir haben 3 monatliche Hörer zurzeit. Ich hoffe, dass das hochgeht. Ja, das stimmt, sehr gut. Es ist sozusagen 15 Minutes of Fame.
Also es ist die Long-Version quasi des Jingles und Spekulationen sind halt, dass die Hörer aktuell du, ich und deine Mutter sind.
Das ist korrekt. Also meine Mutter hat es glaube ich noch nicht gehört. Ich glaube, der Erik hat es mehrfach gehört, aber meine Mutter wird das dann jetzt hören, wenn sie den Podcast hört, denn die verfolgt das ja wirklich ganz aufmerksam, was ich hier mache.
Also wenn ihr wollt, dass wir auch auf Spotify durchstarten, bitte den Song hören, liken und 5 Sterne geben.
Ich sehe uns ja so ein bisschen, sag mal so, wie das neue Modern Talking dann.
Ja?
Das wäre doch einfach.
Machen wir das dann
zweites Standbein.
Also quasi nach Haarfarbe oder nach Stimmlage. Also die Aufteilung, weil dann wäre klar, wer der Dieter
genau.
ist. Ja?
Oh ja, super, du bist der Dieter. Ich bin Thomas Anders.
Ja.
Der kommt ja aus das ist alles.
Passt auch alles, oder? Na, komm rein.
So.
Wir haben gute Nachrichten aus eurer Investorenwelt oder Investorenwelt insgesamt.
Jetzt bin ich mal gespannt. Die Investorenwelt hat ja immer gute Nachrichten. Ja? Also wenn du da auf LinkedIn den Investoren folgst, das ist eine einzige Parade an Glückwünschen, sich gegenseitig sagen, wie toll man ist und Next Step ist World Domination. Insofern erzähl mir, was jetzt dazu kam.
Ist auch einfach so.
Genau. Weil sozusagen da wenig operativ gearbeitet wird, da hat man immer recht. Ja. Am Ende hast du immer recht, während andere, die wirklich arbeiten, die sind halt... ab und zu liegen sie daneben, weil die Realität halt harsch und unfair ist. Aber erzähl, ich bin gespannt.
Ja, ein Pferd aus eurem Stall hat im wahrsten Sinne des Wortes einen Bombenstart hingelegt.
Das ist richtig. Also unser Stall leider nicht. Nicht von Inchart Capital, aber zum Beispiel die Porsche SE ist investiert. Ja, Holzbrinke auch investiert und viele andere auch natürlich. Also sozusagen die Deutschland AG stand da zusammen. Wir haben einen, und das da bleibe ich dabei, sozusagen erfolgreichen Start von ESA Aerospace gesehen mit der Spectrum Rocket am Zipfel in Norwegen. Wirklich spektakulär. Also muss man sagen, 30. März ist ein geschichtsträchtiges Datum. Ein privat finanziertes europäisches Raketenunternehmen hat einen erfolgreichen Start hingelegt.
ESA Aerospace, sag kurz, sitzt in München. Hatten eigentlich ursprünglich vor, früher zu starten, ich glaube am 25. März, wurde dann wetterbedingt 2-3 Mal verschoben.
Ja, Wind und, also jetzt, also das
wie
ist
es immer so ist eigentlich, ne?
Genau, ich glaube, die hatten auch vor, vielleicht auch 6, 12, 18, 24 Monate vorher zu starten, eine Rakete zu bauen. Du lachst so ein bisschen, ich passe jetzt so ein bisschen auf. Also die erste Headline, die ich irgendwie bei, auch beim Handelsblatt oder auch bei der FAZ gelesen habe, war so, Rakete ist explodiert. Und ich denke so, Moment mal, also hat ja auch niemand behauptet, dass die jetzt zum Mars zurückfliegen und dabei 27 Satelliten deployen, sondern...
Das war ja geplant, ne? Der CEO hat ja gesagt, wenn die irgendwie 20 Sekunden in der Luft bleibt, total, dann sind wir also mehr als zufrieden.
Hast du Terabyte von Daten, du kannst nicht mehr erwarten sozusagen, und das Ziel ist, zwei Ziele, das Launchpad nicht zerstören, also die Startrampe, da können wir gleich was zu sagen, was das so schwierig macht. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen bei Stock Aerospace, bei Stockspace, wo wir investiert sind. Und das zweite ist sozusagen, möglichst lange den Start oder die Schwerkraft zu überwinden und dabei Daten zu sammeln, wie eben da der Treibstoff verbrannt wird, die Aerodynamik funktioniert und alles, was man halt dann braucht, um letztlich in Orbit zu kommen.
Auch funktioniert, ne?
Genau, wie das eben alles funktioniert. Aber die einzige Headline ist, die Rakete ist explodiert. Sag ich, okay, das ist wie bei einer Wasserbombenschlacht, wenn man nachher sagt, ja, aber die Wasserbomben sind explodiert. Ja, das war der Punkt. Also ja. Ich finde wir müssen dieses Narrativ mal ändern. Also es war ein mega erfolgreicher Start und das hat viel, viel länger gedauert. Das dauert immer länger und braucht mehr Geld, um eben Raketen in Orbit zu schießen. Mhm. Dafür muss man einfach sagen, wirklich spektakulär. Also wirklich irre, Gänsehaut.
Und wie kann das, weil du sagtest gerade, das Startpad kann zerstört werden, das einfach, indem es so heiß wird oder die Rakete am Boden explodiert.
Genau, also sozusagen, das ist ja auch verkabelt und alles. Das kennt man ja, von den früheren Startdingern, dann fallen ja auch so Kabel ab, weil das ist ja alles so liquid und pressured und sonst was. Ja. Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu großen Quatsch erzähle, aber letztlich kannst du dir ja vorstellen, wenn du so ein Startpad baust und diese Rakete mit den Millionen Tonnen oder mit den tonnenweise liquefied Zeug, was eben den propellant ist, um das hochzubringen. Wenn das unten explodiert, dann machst du eben auch alles kaputt, was da auf dieser Rampe ist, und das ist ein GAU. Also die kostet sehr viel zu bauen, es dauert sehr lange und es ist eigene Ingenieurskunst sozusagen. Also es sind nicht die gleichen Leute, die auch die Rakete bauen, sondern es sind tatsächlich Leute, die sich darauf spezialisieren, eben diese Launchpads zu bauen. Das gilt als totale Königsdisziplin und ist total schwer.
Ich habe mich gefragt, warum die das aus Norwegen rausgemacht haben. Gibt es da einen Grund?
Wahrscheinlich nicht so dicht besiedelt. Das ist eine sehr gute Frage, das frage ich jetzt mal.
Weil die meisten Raketen werden gelauncht in der Nähe des Äquators, um quasi die Erdrotation zu nutzen, damit sie möglichst treibstoffeffizient in die Erdumlaufbahn kommen. Norwegen ist nicht bekannt dafür, dass es sehr nah am Äquator ist, sondern wirklich, und auch die Startposition ist ja eher näher am nördlichen Wendekreis gewesen als irgendwie am Äquator.
Du hörst mich tippen? So. Strategic and practical reasons. Also. Okay, aber ja, also das, also Grok zumindest, ich lese das jetzt nicht alles vor, können wir mal verlinken, aber Grok widerspricht ihm so ein bisschen. Die sagen, das wäre eigentlich, also mal klar, darf nicht so dicht besiedelt sein und so weiter, aber genau, die Location auf dem Erdball ist relevant, um zu gucken. Und da sagt es einfach, ich lasse sagen, gut, the site's northern position, 69. Längengrad. Is unique access to polar and sun synchronous orbits. Ja, also sozusagen, das wäre besonders gut dort.
Ja, polar synchrone orbits, ja, das macht Sinn.
Also sozusagen, ne, und warum ist die Position so wichtig? Weil du eben, wenn du dann letztlich in Orbit kommst, also das war jetzt nur der Start, dass du weniger Repositioning Fuel und so weiter brauchst. Ja, genau. Dass es immer effizienter wird, wie du es gerade gesagt hast. Ich würde mal sagen, der Metzler hat jetzt keinen Dartpfeil genommen in Europa und hat mal draufgeschmissen, jetzt gehen wir nach Norwegen, sondern das ist der Grund. Aber.
Ja, ich finde es super, also so europanahe Startmöglichkeiten zu haben, die ESA bzw. Airbus, die fahren ja immer das ganze Equipment drüber nach Kourou. Das ist natürlich sehr weit entfernt, dauert ewig, musst du mit dem Schiff rüberkarren das Ganze und dauert teilweise bis zum Monat, bis du die ganze Rakete da in den Port hast, eben halt aufgrund dieser Begründung des Äquators, ja. Aber ich meine, wenn es aus Europa ausgeht, ist natürlich super. Ja?
Also genau, die Rakete selber, um das mal so ein bisschen wenn wir über Raketen reden, reden wir eigentlich über sonst noch drei andere Firmen auf der Welt. Das ist einmal SpaceX, Elon Musk, Rocket Lab. Das ist sozusagen gibt es eine super Reportage drüber, das ist der Wahnsinnige aus Neuseeland, der wirklich, also der kein Raketenwissenschaftler war, aber irgendwann gesagt hat, ich will eigentlich so eine Rakete bauen und es auch tatsächlich dann letztlich geschafft hat. Also auch eine, würde ich sagen, also SpaceX-Bewertung, 350 Milliarden die letzte, Rocket Lab. Wow. Haben schon 19 erfolgreiche Launches gehabt, die sind mit 4 Milliarden bewertet. Interessanter Discount, ehrlicherweise, aber traut der Markt denen nicht ganz zu. Und dann hast du Blue Origin, das ist Jeff Bezos Amazon. Das sind so die drei, gängigen, gibt noch zwei, drei andere, aber das sind die drei gängigen, um das Gefühl zu geben. Also bei so einer Rakete, was ist das Wichtige? Wie viel Material kriegst du denn in den Orbit geschossen?
Und ja, zu welchem Preis, ne?
Und das korreliert dann miteinander, genau, zu welchem Preis. Der Preis hängt dann davon ab, sozusagen, also wie viel Payload kriegst du sozusagen auf deine Rakete drauf. Damit würde der sozusagen pro Kilogramm nimmt natürlich dann deine, also eine Funktion, höhere Payload, brauchst du auch mehr Fuel und so weiter. Aber jetzt sagen wir mal, mehr, du kriegst mehr auf eine Rakete drauf, dann geht natürlich der Preis pro Kilo runter. Das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende am Ende ist, und das hat natürlich Elon Musk als allererster erkannt, du musst die Rakete wiederverwenden können. Und am besten beide Stufen. Zurzeit können sie die erste verwenden, also die, die Rakete, die ich sozusagen gegen die Erdanziehungskraft die erste Stufe, genau. Und dann hast du die Payload oben in der zweiten Stufe. Stoke Space zum Beispiel kann beides reusen oder wollen das mal machen. Und wenn du das schaffst, kannst du eben um 80-90% die Kosten senken. So ein Spectrum, die können eine Tonne, also 1000 Kilogramm in den Leo.
Was ist Spectrum?
Das ist die ESA Aerospace Rakete, okay. Die heißt Spectrum.
Okay.
Wieso bei James Bond? Okay. Die Spectre hieß dabei.
Spectre hieß
ja, scheiße, okay. Also das sind so, die können eine Tonne hochbringen, muss man sagen. Ne? Die Falcon 9, die können 22 Tonnen zurzeit hochschießen und machen das ja auch sozusagen alle zwei Tage in Launch. Also sind nochmal...
Falcon 9, weil 9 Triebwerke, wie viel hatten die Spectrum, weißt du?
Das ist eine sehr gute Frage, keine Ahnung, können wir mal fragen.
Ich stelle die ganze Zeit doofe Fragen.
Ja, ja.
Auf dem Auge bin ich wirklich blind gerade.
Auf dem zweiten sieht man besser.
Ja.
So, 10 Engines.
10.
Das steht hier zumindest. Also die ESA sagt das dann, glaube ich, der ESA mal. Um das kurz zu Ende zu führen, ne? Also die sind bei 22 Tonnen. Rocket Lab kann 300 Kilo. Also sozusagen, da wäre ESA schon dreimal so viel hochbringen. Und Blue Origin, die ESA, sage ich später was so, sozusagen.
Aber ich dachte, Blue Origin wäre bisher immer nur ausschließlich für bemannte Raumfahrt und hätte mit Payload überhaupt nichts zu tun.
Ich glaube, dass sozusagen die wollen.
So ein bisschen so, also für mich war immer so, unterstes Level war Virgin Galactic, ja, die halt sagen, okay, wir fliegen halt ins Weltall, also auch nicht wirklich so auf 100 Kilometer Höhe, aus Spaß, ja, because we can. Und surfen da auf dem Rücken von drei Modeln, ja, so wie der Richard Branson das gerne mal macht. Dann hast du Blue Galactic oder Blue Origin von Jeff Bezos, der so irgendwie so bis 200 Kilometer Höhe irgendwie schafft und aber sich auf den bemannte Raumfahrt, also vor allem so Space Tourismus spezialisiert hat. Und dann gibt es halt die SpaceX, die vor allen Dingen auf Heavy Lift gehen, also wirklich Load, Commercial Operations, Satelliten ins All bringen. Wir hatten, glaube ich, auch mal in der vorherigen Folge gesagt, dass 80% der Payloads weltweit, also der Satelliten und so weiter, aktuell mit SpaceX ins Weltall geschossen werden. 100% der NASA-Satelliten und 100% der NASA-Payload.
Genau. Also, und der Rest ist dann China und ein bisschen Russland und andere Länder. Also
ja,
das ist schon.
Da gab es ja auch diesen kuriosen Fall vor ein oder zwei Wochen, dass zwei Astronauten zur ISS geschickt wurden und eigentlich nur für 3 Tage bleiben sollten und am Ende da irgendwie 9 Monate,
9 Monate gestrandet waren. Und dann natürlich diese, ja. Typisch Elon sagt natürlich, nee, hätte sich schon viel früher erholen wollen, aber da hätte sich das Government gesperrt, weil sie gesagt haben, sie wollten ihm keinen Erfolg gönnen und so weiter. Oh, da bin ich.
Ich stelle mir da die Logistik total interessant vor, ja? Also du packst halt ein Köfferchen für 9 Tage und bist am Ende dann 9 Monate.
Man kennt das von Junggesellenabschieden. Ja. Nee, ich bin heute Abend wieder da und dann schwupp, 5 Tage später. Dann ist
es. Legst du auf einer Matratze auf dem Hoteldach, ne?
Warum ist das jetzt so wichtig für uns, dass wir, ne, jetzt, wenn man sagt, ey, SpaceX ist so weit vorne, es gibt in Amerika noch wirklich ein paar wirklich super well-funded Companies, warum brauchen wir in Europa, also ist das, ne, warum brauchen wir in ESA? Warum ist das so spektakulär? Ja, aus deiner Sicht?
Damit die halt die Technologie ins Weltall fliegen zu können, nicht vom Brot nehmen lässt, ne? Also am Ende des Tages ist der Space oder der Weltraum relevant aus mehreren Gesichtspunkten. Das eine ist sozusagen im zivilen Nutzen die Aufklärung für Agrarwirtschaft, für Wetter, also für die ganze Erdbeobachtung, für Tsunami-Frühwarnsysteme, ja, Temperaturunterschiede etc. ist das unheimlich relevant und ist auch darüber hinaus wichtig im ganzen Bereich Navigation, ja. Also wir, Europa hat zusammen mit Galileo ein Satellitensystem, das angefangen, das aber vor 2030 nicht fully deployed ist. Und deshalb sind wir noch nach wie vor sehr abhängig vom amerikanischen GPS oder eben halt wie im Fall der Ukraine von Starlink, von aus dem Universum von Elon Musk. Das zweite ist kommerziell, vor allem der ganze Bereich Space Exploration und Commercial Space, also von der Besiedlung des Mondes und des Marses bis hin zu Mineralien und Rohstoffen aus dem Weltraum quasi harvesten, um die auf der Erde zu nutzen, ist der Bereich. Und das dritte ist halt militärisch, ne? Also viele Länder der Welt haben mittlerweile auch wirklich quasi eine Space Force errichtet, wo es darum geht, Verteidigung in der Erde oder um die Erde herum zu errichten. Und das geht von Zerstörung von feindlichen Satelliten bis hin zu geostationären Waffensystemen. Ne?
Genau, dass du sozusagen die Raketen im Weltraum parkst, so wie du Atom-U-Boote hast, hast du das dann im Weltraum, um sicherstellen zu können, dass du abschrecken kannst. Genau, ich glaube, es geht einfach darum, du brauchst deinen eigenen Platz am Tisch. Das wird ja immer deutlicher jetzt mit dem, was da. Heute ist Liberation Day übrigens, herzlichen Glückwunsch, von Trump ausgerufen. Also heute kommen ja die Zölle raus, also außer Autozölle, müssen wir warten, wenn die Sendung vorbei ist, aufgenommen ist, dann werden wir das hören. Aber genau, wir merken immer mehr in der Welt, wo du nicht selber am Futterdruck sitzt oder einen Platz am Tisch hast, hast du im Zweifelsfall das Nachsehen oder bist halt komplett abhängig. Und diese Abhängigkeit muss überwunden werden. Und umso mehr fängt es eben damit an, dass wir so mutige Leute haben wie Metzler und Isa und viele andere, aber diese haben jetzt einfach einen wahnsinnigen Erfolg gehabt. Es geht aber darüber hinaus, ne? Es geht dann weiter, wie wir darüber reden und wie super wir das finden. Und nicht sofort sagen, die ist explodiert oder nicht sofort. Also es ist fair zu sagen, SpaceX ist weit vorne. Aber nicht sozusagen das Kleinreden des Achievements, sondern eigentlich sagen, hey, pass auf, du bist genau auf dem richtigen Weg und jetzt müssen wir mal Vollgas geben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Mindset, das ist so ein bisschen abhanden gekommen. Und das müssen wir so ein bisschen, oder meiner Ansicht nach sollten wir das pflegen. Und da gehört so ein bisschen Konkurrenzdenken dazu und ein bisschen auch das, die Überzeugung, dass der Feind des Guten der Bessere ist. Und dann muss man sich irgendwie auch wohlfühlen damit, zu sagen, wir wollen der Bessere sein. Und nicht immer sofort, oh, wenn man sagt, man ist der Bessere, dann ist das chauvinistisch oder das ist irgendwie anrüchig. Mhm. Ja, man kann kompetitiv sein, ohne ein Arsch zu sein.
Ja, ist so. Und ich meine,
deswegen wollte ich damit die Sendung mit dieser Isa anfangen, weil das einfach, also ich zum Niederknien, das ist wirklich super. Das ist wirklich super und jetzt müssen die dranbleiben und ich sehe, dass da wirklich Finanzinvestoren mit dabei sind, die auch tiefe Taschen haben. Nach dem ersten Start sollte das jetzt nochmal leichter sein, da weiteres Geld zu raisen, was sie sicherlich brauchen. Dass wir das tatsächlich mal durchfinanziert bekommen aus europäischer Sicht, denn an Engineering-Talent und so weiter mangelt es uns ja nicht. Es ist ja nicht so, dass wir es nicht könnten. Uns fehlt ja so ein bisschen so, wir hören ja nach der zweiten Runde auf zu laufen, weil einer sagt, ja, die anderen sind aber gerade schneller. Ja, Pech gehabt. Weitermachen. Ja. Also insofern, geil. Glückwunsch nach München und nach Örebrö, nee, wie heißen sie? In Norwegen. Also ja, richtig gut. Ja. Und die Bilder sind auch geil. Dieses, ne, wenn du diese Rakete hochfahren siehst und das ist, der Metzler hat auf LinkedIn so ein Bild gezeigt am Abend vorher und alles, das ist halt einfach, das ist schon ein bisschen Showbusiness, schon geil.
Gehört auch mit zu, ne, einfach um da Emotionen mit reinzubringen.
Um allen mal ein Gefühl zu geben, ne, dieser Space-Markt, jetzt ist immer so schwierig sozusagen, was irgendwelche Beratungen sagen, wie groß Märkte sein könnten, aber es ist fair zu sagen, dass diese Space-Economy circa die Größe hat von AI. Mhm. Also wenn man sagt, das ist so ein 1,5 bis 2 Milliarden großer Markt. Ungefähr so würde man bei AI das gerade, glaube ich, auch beziffern. Das ist ja keine Wissenschaft, aber so würde man jetzt einfach sagen, ne, Global Labor Market, wie viel ist das und bla bla bla, das kann durch AI ersetzt werden. Also das ist ein gigantisch großer Markt in den Segmenten, die du gerade genannt hast. Insofern ist das natürlich für uns als Mobilitätsanbieter total relevant und auch disruptiv. Ne? Also wenn du
guckt ihr euch gerade verstärkt Space-Themen an?
Also wir haben in Stoke Space investiert und wir hören.
Was macht Stoke Space?
Die bauen auch eine Rakete.
Ja.
Und zwar fully reusable. Die sitzen in Seattle. Ah. Das sind Ex-Blue Origin-Leute. Andy Lapsa heißt der CEO. total bekannte Figur in diesem ganzen Rocket-Umfeld. Sehr, sehr erfahren. Also haben schon.
Welcher Jahrgang? Ist
ja, das ist eine gute Frage. Ich sag mal, 10 Jahre älter als wir, warte mal.
Also Mitte 30.
Ja, Mitte 30. Nee, ich bin jetzt älter geworden. Du spielst drauf an, dass ich Geburtstag hatte, oder?
Ja.
Birthday Andy Lapsa. So, was sag ich jetzt gleich? Wo steht denn das hier? Oh! Also, wir sind nicht nur gleich alt, sondern auch ähnlich erfolgreich. Ja, der ist erst 42. Ach, scheiße, ich bin jetzt 43. So, kann man mal googeln. Also, verlinke ich. Ist schon, also, ultra netter Typ erstmal und hat halt schon Raketen gebaut und auch gestartet. Haben auch Leute, die Launchpads gebaut haben zum Beispiel, um mal ein Gefühl zu geben, dieses Launchpad, was sie in Cape Canaveral bauen, das kostet 100 Millionen Dollar. Mhm. Deswegen ist es auch relevant, ob du das kaputt machst oder nicht. Das ist nicht so, sozusagen, da stehen zwei
Europaletten. Das vermietet aber quasi NASA, ne? Cape Canaveral.
Cape Canaveral vermietet NASA, da gibt es 6 Startplätze. Mhm. Zwei davon hat SpaceX, eins hat Blue Origin, eins hat Stoke Space.
Dürfen die da theoretisch gleichzeitig starten?
Ja, das ist ja kein Speedboot-Rennen. Nee, das gibt's schon einen Kalender, aber die Frage ist berechtigt, denn das Ziel ist ja mit den Reusable, dass du ja jeden Tag starten kannst. Ja. Es gibt aber, also, das ist ein Real Estate Game. Also bei Stoke, eine der Sachen, warum wir investiert haben, war, dass die extrem erfahrenes Team sind und das eben alles nicht zum ersten Mal machen.
Was haben die für eine Runde gemacht?
Bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das, also da sind die Verträge, ja, ich darf ja auch ganz viele Informationen nicht bekommen, weil du ja sonst, weil das ja rüstungsrelevant ist. Es gibt Informationen, die ich als Ausländer nicht bekommen darf, ja.
Selbst wenn du investiert hast.
Ja. Und da wird sich auch penibelst dran gehalten. Und da willst du auch als Investor nicht falsch liegen. Also sozusagen CFIUS heißt dieses Filing, was du sonst machen müsstest, wo du dich sozusagen anmeldest, wo dir dann gestattet wird, als externer Investor, dass du sozusagen diese Informationen bekommen darfst. Das ist jetzt, also kostet relativ viel Geld mit Anwälten, da kann man durchgehen, aber es ist recht aufwendig.
Ist das nur in den USA so?
US-Regulation, also ich sag mal so, in China wird es was Analoges geben und in Russland fällt es aus dem Fenster, wenn du es falsch machst. Funny, because it's true. Ja. Nee, das passiert dann nur, wenn du eine Ölfirma leitest, glaube ich, oder? Das ist so die Sache. Also, super Team. Also sie haben ein paar hundert Millionen Funding jetzt wieder aufgenommen, ne? Und die brauchen auch noch ein bisschen. Also sozusagen, ist so. Und das Zweite war eben das Real Estate, dass sie in Cape Canaveral diesen Platz haben, diesen Startplatz haben.
Wie kriegt man den?
Nee, weil der einfach eine Rakete ist, der Typ.
Weil der Connections hat.
Ja, quasi weil er einfach weiß, was er macht. Und genau.
Also macht man da quasi dann irgendwie so ein 20-Jahr-Lease?
Den Vertrag kenne ich ehrlich gesagt nicht. Aber du hast natürlich, also wenn du da für 100 Millionen ein Launchpad hinbaust, das dauert ja auch, also dauert ja 18 Monate, sage ich jetzt mal, oder 12. Ja. Dann wirst du da sicherlich schon irgendwie so einen Vertrag haben, dass du dann nicht einer morgen sagt, morgen muss das wieder weg. Wobei, das ist ja sicherheitskritisch, also da wird es eine Klausel geben, wenn der große Vaterländische Krieg kommt und du nicht fürs Militär dann was machst, bin ich mir ziemlich sicher, dass dann die sagen würden, pass auf, leider schade, geht das nicht mehr. Genau, insofern, wo du startest und was du wie dein Launchpad ist, ist halt dann ist relevant.
Aber interessant, und also investiert man denn da, also in solche Themen aus eurer Perspektive dann quasi mit so incomplete information, oder kriegt man quasi alle Informationen, die man braucht, um zu investieren, und geht dann davon aus, dass das, was einem erzählt wird, dann auch so passt oder so richtig ist? Oder
also wir waren vor Ort und haben uns das angeguckt. Okay. Wir hatten Leute dabei, bin ja bei In Charge Capital Partner, ein Hauptgeldgeber ist die Porsche SE, also die Familienholding der Familien Porsche Pirsch. Und die hatten ja in ISA schon investiert vorher. Das heißt, die haben Raketenexperten und
kennen,
also haben zumindest tiefe Due Diligence dort gemacht, was man eben Due Diligence machen kann, und dort sind wir halt hingefahren und haben dann mit denen gesprochen und gewisse Sachen eben versucht rauszufinden oder mit denen besprochen, wie jetzt genau welche Düse an der Raketenantrieb und so weiter dann gemacht wird. Also ich glaube, da gab es dann schon auch eine Grenze, was da gezeigt und gesagt wurde. Aber man hat da eigentlich schon ein gutes Gefühl bekommen. Aber, also, das ist einfach extrem riskant. Du guckst dir einfach an, wer baut das und ist das Konzept in sich schlüssig. Und bei Stoke Space ist also eben
man glaubt quasi dem Gründerteam.
Das
oder
ist wie Pre-Seed, ja, sozusagen. Ja. Die haben ja keinen. Die haben
noch keine Rakete gelauncht.
Nein. Der erste Launch ist in, ich glaube, 18 Monaten geplant.
Verrückt.
Ja, genau.
Und warum investiert man in mehrere Raketen-Startups gleichzeitig? einfach,
weil also man wir sagt, haben jetzt nur einen investiert, aus ja, der Porsche ist eh, ich glaube einfach, das ist ein gigantisch großer Markt. Ne? Also sozusagen, du hast einen europäischen, dann hast du einen wiederverwertbaren in den USA. Ich glaube, man könnte wahrscheinlich noch einen investieren.
Was ist der Stoke Claim, auch reusable dann?
Die sind, oder? Beide Stufen sind reusable. Und deren Trick ist, und das ist ja das, also selbst Elon hat das jetzt sozusagen per Tweet mal gesagt, ey, eigentlich that's the way to go. Was die machen ist, das ist so flüssiger Wasserstoff oder Stickstoff, Wasserstoff wahrscheinlich, der gleichzeitig zur Kühlung dieser Kapsel, der Re-Entry-Kapsel benutzt wird. Mhm. Anders als diese ganzen Keramikkacheln, dann womit es bis heute gemacht wird, wo du halt es so tausende...
Ist Stickstoff, weil sonst
wird das... Entschuldigung, ist Stickstoff, ja, ist Stickstoff. Weil SpaceX hat Keramikkacheln, um sozusagen ein Hitzeschild zu bilden, ja, weil das unglaublich heiß wird. Nur wenn da von den 3000 Stück 3 kaputt gehen, dann ist die Wärmedistribution nicht mehr 100% und dann explodiert dieses Ding sofort.
Deswegen ist die Challenger auch abgestürzt.
Das,
ne?
Ist
Space Shuttle. Ja, da ist eine Keramikkugel war kaputt, weil da ein Stück Isolierung quasi beim Start abgefallen ist und so eine Ziegel zerschlagen hat.
Genau. Tolerance für Failure. Und die machen es durch Active Cooling. Und es ist halt eine Oberfläche. Da sind halt sozusagen Leitungen drin. Ja. Du hast halt eine metallische Oberfläche und die wird aktiv gekühlt mit eben dem Stoff, der auch gleichzeitig dafür genutzt wird, um das anzutreiben. Und das ist relativ revolutionär sozusagen und das haben die, ich sage jetzt mal, entdeckt, oder das ist der ganze Claim to Fame von Stoke. Und genau, und darauf wettest du dann halt. Also dass damit eben schaffst, die erste und zweite Stufe wieder zu verwerten und damit bringst du natürlich die Kosten. Also dann kannst du die mit ein paar Stunden Arbeit kannst du die direkt wieder ins All schießen und dann hast du natürlich Stückkosten, die enorm kompetitiv sind.
Das ist aber stark, ne? Wenn du überlegst, dass du Pre-Seed irgendwie ein paar hundert Millionen einsammeln musst, um überhaupt erstmal irgendwie so ein Right-to-Play zu haben.
Das ist Showbusiness.
Ja.
Deswegen die größte Gefahr für ESA ist Lack of Funding. Nicht, dass sie die Ideen nicht haben, Ingenieurs. Also du musst sozusagen...
Ja gut, aber jetzt Proof is in the Pudding jetzt ja bei ESA, ne? Also die
haben
jetzt haben sie quasi gezeigt, alles klar. Und jetzt müssen sie quasi die Realität gegen die Hypothesen vergleichen, ne? Ja, genau. Und sagen irgendwie, das ist irgendwie ein Delta von X.
Ich weiß nicht, was da so Standard ist, aber beim dritten, vierten, was auch immer mal, müssen sie dann schon, glaube ich, einen Orbit erreichen, müssen auch Payload dann dabei haben, um das eben dann zu beweisen, dass es ein Geschäftsmodell ist. Da bist du eben der Launcher, dann hast du noch die ganzen Satellitenfirmen, also Planet Labs so als bekannteste, ne? Da gibt es eine gute Reportage auch drüber. Das ist echt eine super Reportage, die so Überwachungswetter, wie auch immer, Satelliten haben. Die haben so, ich glaube, in Lifetime haben die 2000 Satelliten hochgeschossen, zurzeit aktiv noch 500 oder sowas, 600. Und damit kriegst du halt natürlich, damit die ganzen Hobby-Journalisten prüfen dann immer, welcher Unterseehafen in China angefahren wird, von welchen U-Booten und so. Das sind halt Bilder, die du von Planet Labs bekommst.
Wie machst du denn die Unternehmensbewertung, wenn du Pre-Seed irgendwie, sagen wir mal, 300-400 Millionen reinlegst, ja? Und klassisch, man sagt irgendwie, pro Runde verwässerst du 20%.
Dann sagst du einfach, also SpaceX ist 350 Milliarden und wir sind ungefähr...
Mal fünf,
ein Hundertstel so gut.
Mal fünf, das Ding ist quasi, ja genau, ja, aber was ich, also wenn du 200 Millionen investierst, das Ding ist jetzt irgendwie Pre-Seed 1 Milliarde wert, weil sie einfach einen mega krassen Claim haben und die Leute, oder wir den Leuten, den Gründern das am Ende des Tages zutrauen, oder was?
Am Ende trianguliert man doch bei den Bewertungen ganz oft. Am Ende sagst du, pass auf, du kannst die jetzt nicht, also den Gründer jetzt 99% verwässern, was wäre denn dann dessen Incentive, da noch sein Leben und seine Kleider einschenken? Weißt du, insofern sagst du, okay, du fängst also, das weiß nicht, ob das jeder so zugeben würde, aber ganz oft in solchen Fällen ist es dann so, okay, wir brauchen jetzt 500 Millionen, wir können aber nur zulassen, dass wir 30% verwässern, da das ein Dreieck ist, sozusagen, weißt du dann, was die Bewertung sein muss.
Klar.
So, und ich denke, das spielt schon massiv eine Rolle. Und dann versuchst du in die Rundengröße natürlich richtig zu schneiden. Du versuchst zu verproben, wie gut haben die ihre Milestones bis hierhin eingehalten, wie gut haben die abgeschätzt, was das kostet. Weil du willst natürlich nicht reinlaufen, weil das läuft als Investor dann nur gegen dich. Du kannst dann nicht gewinnen. Auch wenn du dann viele Anteile hast und dann merkst du, die müssen weiter raisen, die haben aber noch keinen neuen Milestone erreicht. Was willst du denn dann machen?
Ja.
Also klar, du kannst dann gern verwässern, aber dann kommt irgendwann kein neuer Investor mehr dazu, weil die halt sagen, der Gründer ist ja enteignet, das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, da kommt es dann schon ein bisschen drauf an, wie gut und glaubwürdig der Gründer ist. Und bei, also ich kann nur über Stoke sprechen, bis jetzt enorm nah an dem, was sie gesagt haben, was sie bis, also pro Monat sozusagen sagen, was sie bis wann erreichen.
Was misst man denn da? Also
nein, einfach wieder Fortschritte ist, wie dieses Launchpad bauen, irgendwelche Tests von der Antrieb, vom Antrieb. Genau. Das sind natürlich alles nur Teilstücke. Jeder würde sagen,
was sie für ein Output haben.
100%.
Am Ende kriegt ihr dann die Info auch als Investor oder gefällt das dann?
Da gibt es dann so Newsletter und da die Sachen kriegst du dann schon irgendwie mitgeteilt.
Ist das dann auch so ein Fancy-Newsletter oder ist das eher so?
Nee, das ist so eine E-Mail.
Ja.
Aber eine geile E-Mail. Also sozusagen
mit Fotos und so. Also muss man die Investoren da irgendwie auch dann stoked halten, nee, bis dann zur nächsten Finanzierungsrunde oder bis zum
Launch? Also genau. Also jetzt muss man dazu sagen, nicht nur sind wir keine US-Investoren und deswegen so ein bisschen restrikt eingeschränkt. Zum anderen haben wir natürlich da irgendwie mittel- bis hoch siebenstellig investiert in einer Runde, die mittel- bis hoch neunstellig ist. Verstehst du? Also wir haben auch an sich keine Rechte dazu.
Ich meine, klar.
Ich hab jetzt nicht auf WhatsApp gesagt, ey, sag mir mal.
Aber es sind dann irgendwie, was weiß ich, sagen wir mal, 5% von deinem Fonds, ja, die ihr investiert habt. Oder 8. Oder was ist das ungefähr? Ja. So. Das ist ja keine kleine Summe.
Nee.
Ja? Also für relativ
uns ist das hochrelevant.
Ja, genau.
Für uns ist hochrelevant.
Sitzt man da, was ist das Wort, das ist in so einem
heißen Kohlen? Ist ein Spagat.
Das sind ja auch Zeitspannen, ne? Die irgendwie, wo du sagst, nicht irgendwie, okay, irgendwie in einem Monat brauchen wir Resultate und in zwei Monaten launcht das, sondern 2027 launcht vielleicht die erste.
Jetzt ist natürlich Teil der Wahrheit, dass du das als Investor manchmal gar nicht so schlecht findest, dass du sagst, pass auf, die Milestones werden alle eingehalten, aber es ist noch gar kein Rocket Launch nächste Woche. Hm. Weil da kann schon sehr viel schief gehen.
Du willst quasi das so Schrödingers Katze mäßig.
Naja, also sozusagen zum Beispiel wir, ne, wenn man sagt, man spricht da zum Beispiel auch noch mit potenziellen neuen Investoren etc. Es ist nicht von Nachteil, wenn man Fortschritt zeigen kann, ohne dass du sofort sagst, eigentlich nächste Woche gibt es schon ein Shootout. Nächste Woche kann alles super sein. Mhm. Es kann aber auch sein, dass sich das eintrübt, weil irgendwie alles explodiert und das Launchpad kaputt ist. Das heißt immer noch nicht, dass das keine schlechte Firma, dass es eine schlechte Firma ist und nicht klappen kann. Mhm. Aber das wäre natürlich deutlich schwieriger, deinen Geldgeber dann zu erklären und sagt, wie konntest du das nicht wissen? Also wir haben da großes Vertrauen, aber das ist hochriskant. In so einem Portfolio aus einem Hochrisikoinvestor, wie das ein Venture Capitalist ist, brauchst du aber solche Assets, weil wenn die funktionieren, holen die eben die komplette Fondsperformance raus. Versus, du musst das halt austarieren mit Geschäftsmodellen, von denen du weißt, die sind näher am Geld und deutlich weniger riskant.
Klassischerweise macht der Pre-Seed-Investor irgendwie 300.000,
500.000 Euro. Ich habe es halt Pre-Seed genannt, weil so, wo du sozusagen stehst von Produkt und so weiter. Ja, ich glaube, die These ist gigantischer Markt, unfassbar gutes Team und schlüssiges Konzept. Und deswegen meine ich, wenn das so die Logik ist, dann bist du im Pre-Seed-Bereich, weil ne, ein Series-B-Investor würde sagen, zeig mir mal die Metriken, wie viele Launches habt ihr gehabt, was zahlen denn die Kunden, was haben SpaceX, die investieren dann eben 2 Milliarden, wenn aber schon eigentlich klar ist, pass auf, SpaceX ist jetzt nicht in den Markt reingegangen und hat irgendwas verändert und nimmt dir jetzt deine Kunden weg oder wie auch immer, sondern es ist halt so von der Logik des Investments eher ein Pre-Seed. Aber es ist ein gigantisch großer Markt und die sind schon sehr, sehr gut. Also da haben wir große Hoffnung natürlich. Also glauben wir dran.
Ja, du brauchst ja in so einen Fonds-Returner brauchst du ja, ne?
Und genau.
Und für euer eigenes Fundraising ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn man dann so große Namen im Portfolio hat, ne?
Ja, weil man muss dazu sagen, also das ist so blöd das klingt, aber das war krass oversubscribed. Also wollten viel mehr Leute Geld dann investieren. Vor allen Dingen, als klar wurde, dass Trump gewinnt. Weil damit klar war, dass eigentlich diese staatlichen Programme zurückgefahren oder komplett eingestellt werden und viel mehr
zugunsten von
SpaceX. Natürlich erstmal von SpaceX, aber es war klar, dass die sozusagen der Wasserspiegel für alle dann steigt und alles ein bisschen hochgetrieben wird und das sieht man ja an den Bewertungen, also auch ein Rocket Lab und so weiter, die börsennotiert sind, haben massiv an Wert dazu gewonnen, nachdem da klar wurde, Trump kommt an die Macht. Der hat sofort den NASA-Chef ausgewechselt, der neue ist der Isaacson, der ein absoluter sozusagen SpaceX, private Wirtschaft und so weiter Fan ist und wo klar war, dass sozusagen die gesamte Vergabeprozess und System pro privater Rocket-Gesellschaften geht. Versus der Vorgänger war da schon echt eher skeptisch, beziehungsweise hat der SpaceX überall auf die Finger gehauen oder öfter auf die Finger gehauen.
Ja, ich meine, davon hat ja zum Beispiel Boeing auch gelebt, dass sie dieses Cost-Plus-Modell hatten. Ne? Also ja, genau. Du hast quasi gesagt, das kostet irgendwie XYZ Milliarden und da schlagen wir 30% Profit Margin drauf.
Und das wurde halt einfach mal eingestellt.
Das ist gut.
Ja. Und das wurde einfach mal eingestellt. Ja, wie alles im Leben. Ich glaube, das ist, ja, also reines Cost Plus in so einem komplett bürokratisierten Umfeld ist schwierig. Auf der anderen Seite gibt es schon hoheitliche Aufgaben, die möchte ich eigentlich, ich möchte nicht, dass Herr Musk entscheiden kann, ob an der in der ukrainischen Kontaktlinie die Leute, die Informationen bekommen, um am Leben zu bleiben, basierend auf einem Telefonat, das er vorher mit dem russischen Präsidenten hatte. Das finde ich schon sehr, das finde ich schon extrem schwierig. Das beißt sich mit meinem Verständnis zu, wie viel Macht sollte in einer Person gebündelt sein.
Ja.
Und das wirst du nicht umgehen können, ne, wenn du das so rausgibst. Also insofern, da hat sich das, jetzt habe ich den Faden verloren, aber NASA, neuer Chef, hat sich eben das, die Welt gedreht. Es war oversubscribed, also viele Leute wollten da rein. Und wir sind letztlich zum Zuge gekommen, weil wir gesagt haben, unser Hauptgeldgeber ist die Porsche SE.
Die Pockets,
extrem gutes Netzwerk.
Stabil, keine erratisches Verhalten.
Genau. Und das,
europäischer Markt und so weiter. Ist das auch relevant für ein amerikanisches Unternehmen? Oder sagen
das die weiß Scheiß ich hier? Noch nicht, ehrlicherweise. Nö, die konzentrieren sich auf die USA. Die wollen auch dort launchen und so weiter.
Hm.
Aber das war, ja, da sind wir stolz drauf. Echt. Und das beweist so ein bisschen, dass das vielleicht der Mehrwert ist, den du dann über dein Geldgebernetzwerk mitbringst. Echt, echt spannendes Thema. Also kratzt da echt immer noch an den ersten 2 Millimetern von einem 3 Kilometer tiefen Graben, was da zu verstehen gibt. Aber ist schon, da gibt es abgefahrensten Sachen. Also wirklich, wirklich abgefahrene Sachen. Also mit diese, also alles, was du in Space dann storen kannst und irgendwelche hybriden Antriebssysteme, mit denen du Satelliten repositionieren kannst im Weltall etc. etc. Das ist natürlich jetzt Goldgräberstimmung. Gibt jetzt Sprießen aus dem Boden, wie nur was, diese ganzen Firmen. Was davon dann wirklich gute Geschäftsmodelle sind etc. wird man dann sehen. Ich glaube, sich jetzt erstmal darauf zu konzentrieren, wer bringt die Sachen hoch, also diese ganzen Launcher, ESA einer davon, SpaceX, und dann mal gucken, was für Arten von Konstellationen will man denn finanzieren. Also es gibt, ne, also Konstellationen im Sinne von Galileo oder dass du da einen eigenen Satelliten im Leo hast, um eben Telekommunikation oder Überwachung etc. Da ein Geschäft draus zu machen und nicht abhängig zu sein von den Amerikanern oder anderen Staaten. Ich denke, das sind Themen, die wir uns angucken und die sind spannend.
Und auch Interesse halber, weil du sagtest, ihr raised auch noch Geld, kannst darüber reden, weil das ist auch, wir kriegen häufig auch Fragen von Leuten, die sagen, okay, wie bekommt denn überhaupt ein VC an Kohle? Ja, also wie machen die das?
Ehrlich, also das System funktioniert ja so, am Ende ist es ein geschlossener Fonds, man geht also zu professionellen Investoren, also ich glaube.
Was ist der Unterschied zwischen geschlossen und offen?
Naja, dass du sozusagen, dein Geld ist committed für eine gewisse Zeit, bei einem Venture Capital Fonds üblicherweise für 10 Jahre. Also nach 10 Jahren muss man es zurückzahlen. Dann gibt es Verlängerungsoptionen. Man sagt dann oft 10+1+1. Also sozusagen.
An die LPs sozusagen.
Genau, die LPs können dann entscheiden, nee, du musst es uns nicht nach 10 Jahren zurückgeben. Denn was sich zeigt, ist, dass, also wirklich, also ein Zalando oder ein SumUp oder ein Flixbus oder ein, ne, dass eigentlich der Kicker in der Bewertung, die brauchen eigentlich länger als 10 Jahre, um Multi-Billion-Dollar-Businesses zu werden. Die brauchen vielleicht 12, 14, 16 Jahre. Und da willst du ja nicht, wenn deine Top-Rendite-Jahre hinten also rausschneiden.
Kurz vorm IPO, wenn es nochmal richtig
sowas, abgeht. Das wäre ja bescheuert, wenn du sagst, ja, ey, dann ich muss jetzt verkaufen. Also 10+1+1, also dein Geld, sagen wir mal, ist 12 Jahre fix geschlossen sozusagen in diesem Fonds angelegt.
Was musst du als Fonds dafür anbieten, dass du das verlängern?
Nee, du musst nichts anmelden. Ich glaube, das ist ein Abschnitt.
Du verzinst es dann nicht oder so. Nee, du sagst dann irgendwie, guck mal hier, das Ding geht gerade ab.
Es ist in den Verträgen schon geregelt, dass es sozusagen, es gibt dann einen Ausschuss der Geldgeber selber und die können mit gewissen Mehrheiten sozusagen entscheiden, ja, dieses Ding, wir lassen das nochmal zu, dass es ein Jahr später oder ein Jahr länger das Geld sozusagen dort investiert bleibt. Das ist dann ein Gremium, das bestimmt wird oder die Mehrheitsrechte bestimmt werden, basieren sozusagen oder innerhalb der Geldgeber selber, der LPs, der Limited Partner.
Mhm.
Also die dir sozusagen von außen das Geld geben. Da gibt es ganz klare Governance, ist auch erprobt, das ist überall, also ich kenne nicht alle Verträge, aber die man so kennt, das ist relativ gleich geregelt. Klar, wer welche Mehrheit irgendwie hat, das wird immer ein bisschen gestritten, aber die Logik ist immer dieselbe, dass du letztlich abstimmst darüber. Und du gehst halt, du hast eine gewisse Fundraising-Phase, die ist meistens 18 Monate, kannst du nochmal verlängern, aber üblicherweise 18 Monate. Hast ein First Closing, also das, pass auf, wir müssen erstmal erreichen, dass wir genug Geld haben, um uns selber zu bezahlen und Investments zu machen. in unserem Fall war das jetzt.
Selber zahlen heißt über den Management-Fee.
Genau, also, genau, dass du die Gehälter zahlen kannst, das Büro zahlen kannst und irgendwie die Bahn, mit der du hin und her fährst, um Startups zu besuchen.
Die ist klassischerweise bei 2%.
2%. Ja. Von 2% von dem committeden Kapital während der Investitionsphase, also die ersten 5 Jahre, während du aktiv investierst. Mhm. Und danach geht es meistens runter auf das, was du tatsächlich investiert hast. Also zahlen Beispiel, du hast 100 Millionen committed, dann kriegst du 2 Millionen im Jahr Fee für die 5 Jahre. Und du hast aber nur 50 Millionen dann wirklich investiert, dann geht ab Jahr 6 oder ab Jahr 5, je nach dem Vertrag, kriegst du nur noch 2% auf 50 Millionen, also 1,25. Ja, ja. Genau, richtig. Recht. Also nur noch eine.
Ja.
Genau. Du gehst also dann zu deinen Geldgebern.
Also hast du in den ersten 5 Jahren quasi 10% der investierten Summe geht als
du musst erstmal die Rendite dagegen, 100%. Du musst erstmal die Rendite dagegen erwirtschaften. Das musst du erstmal zurückverdienen, bevor du überhaupt ins
Plus kommst. Erstmal, und dann wird.
Dann hast du eine Mindestverzinsung.
Dann werden erstmal die LPs bedient.
Dann hast du eine Mindestverzinsung, mal mindestens eine Hurdle Rate.
Wo liegt die klassischerweise?
Die ist so zwischen, würde ich sagen, 6-10%, hätte ich jetzt gesagt. Das wäre so marktkonform.
Per annum.
6-8, genau.
Oder auf die Laufzeit.
Nee, per annum. Das ist ja auch, ja, du machst jetzt so auf der anderen Seite, weißt du? Also die Börse, wir hatten die letzten 5 Jahre.
Ja, war super, klar.
Weißt du? Und das ist hochliquide, da kannst du jeden Tag verkaufen. Versus bei uns ist 12 Jahre das Geld erstmal fix. Das ist schon.
Ich weiß nicht, ob du zurückkriegst. Also nicht.
Das ist halt, das ist hochriskant, sozusagen. Ne? Und das ist auch der dir Geld gibt.
Aber über die Zinsen bringen dir ja am Ende des Tages nicht das Geld, sondern.
Nee, diese Hurdle Rate ist nur dafür da, um zu berechnen, ob die Fondsmanager, also ich, an der Rendite, die erwirtschaftet, an der Wertsteigerung partizipieren dürfen. Also, ne, Beispiel, du machst aus 100 Millionen 200 Millionen und du partizipierst 20% an der Wertsteigerung, dann wären das 20 Millionen. Wenn du aber sozusagen sagst, die Hurdle Rate rechnerisch liegt bei 250 Millionen, dann kriegst du keine Gewinnbeteiligung, sondern kriegen erstmal nur die LPs ihre Mindestverzinsung sozusagen ausgezahlt. Dafür ist das da. Ja. Das ist als Incentive da, dass du eben mal so Minimum, wie so der MSCI World performst, als aktiver Fondsmanager.
Ja.
So, also du gehst dann zu deinen, präsentierst dein Konzept und sammelst dann Geld ein. So, also du gehst zu Family Offices, Privatpersonen, die sehr viel Geld haben, und natürlich irgendwann zu institutionellen Investoren, also zu Allianz, irgendwelchen Rentenkassen und so weiter. Das, muss man aber sagen, ist schon Königsklasse. Da kannst du nicht hingehen als neuer Fonds, weil die sagen, wir brauchen einen Track Record. Wir würden gerne sehen, die letzten 20 Jahre, was ihr da alles gemacht habt, sonst funktioniert das nicht. Du musst aber die Beziehung zu denen jetzt schon aufbauen. Du fängst an, mit denen zu sprechen, du zeigst ihnen das Konzept, du zeigst ihnen, was du für Investments gemacht hast, dann fragen dich so, warum denn und was ist denn da die These, wie habt ihr das denn verprobt, also woher wisst ihr denn, dass das so gut ist? Und über die Jahre, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, ich nenne jetzt keine Namen, aber meinte ich, LP-Meeting, ganz erfolgreich, vierte oder fünfte Fondsgeneration sagt, ey, ich sitze da in London bei dem Insti. Und dann holt der Original so ein Tablet raus und sagt, ah, interessant, was hast du denn bei dem und dem Deal, wie ist denn das ausgegangen? Und denkt so, Moment, der und der Deal, das war 2013. Der hat vor 12 Jahren mit denen geredet und die haben Notes rausgeholt, wie 2013, was er gesagt hat, wie sich der Markt entwickelt und warum sie glauben, dass es ein gutes Investment war.
Stark.
Und haben dann überprüft, wie das ausgegangen ist. So genau wird das gemacht. Ja. Und das ist so, Geschichten hört man schon wirklich öfter. Das wird schon wirklich genau geguckt. Auf jeden Fall, da gehst du halt dann hin und sagst halt, hey, wir wollen, ne, wir möchten gerne, das ist unser System. Warum sind wir besser als andere? Warum kriegen wir mehr Access zu besseren Deals? Warum können wir die besser beurteilen? Und so weiter und so fort. Da wird sich uns das Team angeguckt, aber auch eben unser Netzwerk und wie wir das eben angehen. Und dann committen die halt Geld. Dann sagen die, okay, dann tue ich da 1 Million, 5 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen Euro rein, um da auf der Reise mit dabei zu sein. Und jetzt muss man das mal in Gesamtschau sehen, wenn du ein Family Office hast, die, keine Ahnung, 300 Millionen Euro verwalten, dann haben die ja auch ein Portfolio. Das ist natürlich das meiste in Real Estate oder irgendwelchen Staatsanleihen. Dann sagen die, okay, wir nehmen mal von den 300 Millionen 2% oder 3% nehmen wir mal und machen das in Venture. Weil, um unsere Rendite einfach auszusteuern. Das kann schon sein, dass wir weniger als 1 Euro zurückbekommen. Kann aber auch sehr gut sein, dass wir 4 Euro zurückbekommen. Und so managen sie auf deren Portfolioebene eben auch ihr Risiko und ihren Return. Und deswegen ist das für die oft eine Anlageklasse, die interessant ist.
Ja.
Die einfach deswegen interessant ist, weil du hast schon auch oft So Breakout-Success. 43 Minuten, crazy. So funktioniert das. Und das ist halt ein Sales-Job. Also das ist, da sitzt, ne?
Wen sucht ihr? Also was jetzt mal als Aufruf quasi an die Hörerschaft?
Das wäre ja, wenn das funktioniert. Nein, also ich denke,
ja, und
ich glaube, was bei uns halt gut funktioniert, ist, wir haben das komplette Volkswagen-Porsche-Netzwerk, um Due Diligence zu machen, und du investierst letztlich Early Stage zusammen, letztlich mittelbar zusammen mit der Porsche SE, denn da kam die Idee her, zusammen mit der DTCP. Der Alexei, mein Partner, war da 12 Jahre.
Sag nochmal, DTCP, was ist das?
Das ist die Investmentplattform, auf der wir laufen, hier aus Hamburg. Ganz großer Infrastrukturfonds, also Glasfaser und Datencenter. Growth Equity, also ganz große Erfolge gehabt mit LinaX, Signavio, Pipedrive etc. Und jetzt als neue Strategie eben InCharge Capital aufgemacht. Rein auf Mobility Frühphase sozusagen. Auch diese Fonds müssen ja wachsen. Und anstatt dass jeder Fonds immer einfach größer wird, was das viel schwieriger macht, das Geld auszugeben, hat man gesagt, wir bleiben Specialist Funds. Also wir haben einmal Infrastruktur, wirklich, wir kennen uns mit Datenzentren aus wie kein anderer. Und das hat natürlich Konjunktur gerade. Dann Growth Equity, also eher so Series B SaaS-Firmen. Das, darauf konzentrieren wir uns, da wollen wir der Beste sein. Und jetzt eben Mobility und mal gucken, was in Zukunft noch dazukommt. Naja, auf jeden Fall, glaube ich, Family Offices würden uns interessieren. Die Family Offices und Leute, die aus der Automobil-Mobility-Branche kommen, also große Zulieferer, die gemeinsam eben da mit der Porsche SE und auch der Deutschen Telekom, zweiter großer LP bei uns, sozusagen über das Netzwerk mit investieren wollen.
Also ich würde auch quasi andere Strategien mit reinnehmen.
Wir würden auch andere Strategien mit reinnehmen. Wir sind aber ein unabhängiger Fonds und wir investieren Geld für Geld. Also wir haben kein strategisches Mandat. Also wir gehen nicht irgendwas hinterher, wo wir nicht glauben, dass es ein großen Return-Potenzial hat. Innerhalb Mobility, logischerweise.
Klar.
Ja. Aber genau.
Aber Mobility heißt dann alles, ja? Von Rädern
da über wir, genau.
Luftfahrt, Space,
hast du gesagt. Also, ja, hast du ja gehört. Also sozusagen, wir sind da in der Interpretation ein bisschen frei. Aber genau, also alles, was wir sagen immer, Goods and People from A to B. Ja, mal ganz grob gesprochen. Also das, was sich eben auf der Welt bewegt. Man könnte es auch fancier sagen, es ist Physical AI. Ja, was es ja wirklich ist, in den meisten Fällen tatsächlich autonomes Fahren und so weiter. Aber genau, das ist unser Steckenpferd. Supply Chain haben wir auch keine Hemmungen zu machen. Space, wir würden jetzt nicht, du hast vorhin gefragt, wir würden jetzt nicht 5 Space Investments machen. Ich glaube, das wäre für ein Portfolio, das wir als Mobilitätsfonds haben, das würde nicht ganz passen. Also das wäre ein bisschen viel. Also ich glaube, Steckenpferde werden bleiben Software-getriebene Modelle innerhalb der Mobilität,
autonomes Fahren. Es macht schon Software-Fokus, nicht so sehr Hardware.
Oder? Es muss, also wir haben keine Angst vor Hardware, aber es muss halt irgendwie skalieren. Also den nächsten OEM zu finanzieren, der Fahrräder baut, Motorräder baut, Autos baut, da tut man sich ein bisschen schwer, weil es eben kapitalintensiv ist und unglaublich schwer in der physischen Welt, sowas wirklich groß zu machen. Die Skalierung von Softwaregeschäften ist natürlich viel besser. Operating Leverage, also mit dein Wachstum geht nicht 1:1 einher mit deiner Kosten-Increase. Ne? Und wenn du ein neues Auto baust, brauchst du Aluminium und dann kostet das wieder viel. Der nächste Salesforce-Kunde kostet nichts. Das ist der Unterschied. Das heißt sozusagen, die 100 Euro, die Salesforce mehr einnimmt, davon gehen 90 letztlich in Profit. Vom nächsten Auto, das du baust, gehen eben genauso viel Profit wie beim vorigen mit rein und du hast sozusagen, das sind zwei Parallelen, die sich mehr oder weniger die parallel verlaufen, ja. Ja, und das willst du eigentlich, das ist dann kein Geschäftsmodell für VC.
Okay.
Aber jetzt
gibt's auch
Tesla ist das Gegenbeispiel natürlich und Rivian jetzt vielleicht auch, nachdem sie gerettet wurden. Es gibt schon auch Gegenbeispiele, aber ja.
Rivian habe ich jetzt gelesen, übrigens geht in Defense auch rein, ne? Gehört?
Habe ich nicht gelesen, aber also jeder, also ich meine, das hat halt Konjunktur jetzt gerade.
Wäre ich gespannt, was das für eine Implikation für die Kooperation mit Volkswagen hat. Das ist ja quasi US-Unternehmen, dann Volkswagen deutsches Unternehmen.
Ja gut, aber die werden das halt, das ist ja ein eigenes JV, was sie gegründet haben, ne? Die sind ja nicht oben drin, sondern Rivian.
Doch, die sind direkt beteiligt an
Rivian. Ach, das haben sie auch gemacht.
Entschuldigung. Ja, eine Milliarde investiert in Rivian selber, dann sollen 2,5 Milliarden oder 3 Milliarden in JV reingehen und dann nochmal die Möglichkeit, das zu kapitalisieren bis zu 1 Milliarde.
So, Punkt. So war es nämlich, Verzeihung. Ja. Keine Ahnung, die werden sich da schon, die haben genug Anwälte auf allen Seiten, die sich das angucken. Aber ja, also Rüstung hat Konjunktur.
Ja. Letzte Frage noch, weil mich interessiert es wirklich, das auch mal aus dem.
Das ist wirklich, also wer jetzt zuhört, wer jetzt denkt sozusagen, ich hab dem Stumpe vorher gesagt, bitte leg mir den Ball jetzt möglichst oft auf den Elfmeterpunkt und lauf aus dem Tor weg. Das habe ich nicht gemacht, aber schieß los, ich freue mich.
Ich habe von dem Heilemann Ventures, kennst du das noch? Ja. Die wurden quasi assimiliert von Early Bird.
Ja. Für eine Zeit, ne? Und dann ging es, glaube ich, wieder.
Nee, die waren komplett assimiliert und dann ist der Heilemann ist raus, ja, aber die quasi das Portfolio ist bei Early Bird geblieben.
Das wusste ich nicht. Ich wusste, dass sie sich dann wieder getrennt haben. Es war so eine Early Bird Nachfolge-Thematik, die viele Fonds ja haben, ne? Die wollten die zwei Heilemanns dann haben und sind direkt als Partner eingestiegen.
Die haben quasi ihr eigenes Portfolio mit in Early Bird reingemerged, so, und haben dann gesagt, okay, wir sind Partner, haben das dann irgendwie ein paar Jahre gemacht, 4, 5, 6, ich weiß nicht genau.
Okay, erzähl. Also genau, ich habe das nicht mehr genau verfolgt.
Ja? Ist das eine Sache, weil, also wir sehen ja gerade jetzt so in unterschiedlichen Bereichen Konsolidierung, wäre das eine Möglichkeit, wo ihr sagt irgendwie, ey, wir haben in irgendeinem Weltteil oder in irgendeinem Vertical gibt's aktuell Fonds, die interessieren uns total oder die Partner da interessieren uns total. Wäre das ein gangbarer Weg, den man sich vorstellen kann, oder ist sowas eher eine Ausnahme?
Es gibt ein ganz, wie liquide das weiß ich, aber es gibt einen aktiven Secondary-Markt für Fonds, also auch für Fondsportfolios, nach dem Motto, ne, die Fonds werden ja immer so durchnummeriert, also jetzt, wenn irgendwas.
Ja, klar, da hast du aber diese Shit, also quasi die Bad Banks, ja? Also
ja, gut, aber das ja, was heißt Bad Banks? Also das wird dann schon oft noch, gibt es einen Sweetener, dann kriegst du halt noch von irgendeinem guten Deal, kommen auch nochmal zwei mit rein, und du zahlst natürlich dann auf den, sagen wir, der Fair Market Value ist 100 Millionen und sagen halt, ja, zahlen wir halt 30 Millionen für. Genau, das ist so ein Bad Debt Spiel und die kaufen die dann auf. Oft wird dann gesagt, okay, aber ihr müsst die Board-Mandate müsst ihr weiterhin machen, lieber Ex-Fonds. Du kriegst aber bei dir aus den Büchern raus. Was halt wichtig ist, weil du sagst, mein IRA und diese ganzen Sachen, die ja über Zeit schlechter werden in der Verzinsung, dann hast du das sozusagen, du setzt dem ein Ende und sagst, wir haben das verkauft, liquidiert, meine Leute haben Geld zurückbekommen. Und ich kann mich eben auf neue Sachen konzentrieren. Und dann hast du
das ist häufig so nach der Laufzeit, ne? Also,
Nach der Laufzeit.
Das Problem, was der HTGF zum Beispiel massiv hat, ne? Dass sie quasi noch sehr viele Startups bei sich im Portfolio haben in unterschiedlichen Fonds.
Du musst halt irgendwann aufräumen. Also du musst halt, sonst hast du so wie ein unaufgeräumtes Sockenfach bei dir zu Hause, genau.
Und da gibt's doch oder gab's doch schon häufige Gespräche mit gewissen Herren und Damen aus dem HTGF, wo einfach gesagt wird, also könnt ihr euch vorstellen, die einzelnen Startups oder ganze Fonds mit rauszunehmen oder so, weil da sind auch, wie du schon sagst, so in so einem Fonds sind manchmal so für Firmen drin, so eine geile und irgendwie 10 geht so. Die sind aber irgendwie kurz davor durchzubrechen, aber der Fonds hat die Laufzeit von vielleicht sogar teilweise 15 Jahren schon erschöpft und dann ist halt die Frage, was machen wir?
Ja, du willst auch, also du
willst auch die LPs sein, ja, nicht mehr drin haben.
Du willst auch die, also stell's dir mal anders vor, du willst natürlich, es gibt auch dann Fonds, die auch gar nicht so schlecht funktioniert haben, aber haben die Leute gesagt, wir haben jetzt keine Lust mehr darauf, wir wollen was anderes machen. Einer muss das ja weiterhin managen, dann musst du es trotzdem verkaufen. Weil du hast ja, ne, vertragliche Verpflichtung sozusagen, dich drum zu kümmern. Jemand hat dir Geld anvertraut. Du sagst aber, Leute, ich mache jetzt nicht noch 8 Jahre. Selbst wenn ich werde sehr gut bezahlt und so weiter, aber ich möchte das nicht. Ich möchte meine Lebenszeit da jetzt nicht weiter drauf verwenden, sondern ich möchte was Neues machen. Dann wird das verkauft. Also hast du einmal die Portfolio-liquiden Markt und dann hast du den Asset Manager an sich. Also sozusagen die Vertragsbeziehung zwischen dir, man nennt das den GP, also die Firma, die letztlich diesen Fonds betreibt. Mhm. Die ist oft, oder die gehört dann den Partnern dieser Firma.
Ja.
Und die haben ja, sagen wir, die haben dann 5 Fonds eingesammelt. Einer größer als der andere. Das heißt, die haben 3 Milliarden committedes Kapital mittlerweile, mal 2%. You do the math. Ich meine, so oft, also es gibt ja dann Leute, die fangen an, privat zu fliegen und irgendeinen Quatsch, aber du kriegst das gar nicht mehr ausgegeben. Das ist einfach so eine Cashmaschine. Und die nehmen diese GPs und verkaufen die selber und oder, was man gesehen hat, bei großen Private Equity Häusern etc., bringen das an die Börse. Das ist so der ein zweiter also Markt.
Spektrum,
ganz normal. Also,
ja. Kannst du ganze Fonds an die Börse bringen.
Ja, den GP haben sie dann an die Börse gebracht etc. Oder du verkaufst dann eben. Und da ist dann letztlich, du verkaufst den Cashflow. Du sagst, okay, ich habe jetzt noch 8 Jahre, kriegst du jedes Jahr 300 Millionen an Fees rein. Wir brauchen aber nur 10. Und dann verkaufst du das und cashst halt entsprechend aus. Das sind so die, guck mal, wir kriegen jetzt einen roten Balken hier gezeigt. Das sind so die Mechanismen. aber ja, dieses Portfolio aufräumen und Secondaries und so weiter. Gestern gute Statistik gesehen. Üblicherweise sind die Distribution von Geld zurück an deine Geldgeber. Getrieben durch Verkäufe der Firmen oder IPO. Letztes Jahr war es mit Masse getrieben durch Secondaries. Das heißt, du hast deine Anteile an der Firma an einen anderen Investor weiterverkauft, weil einfach der IPO-Markt tot war und auch der M&A-Markt eigentlich da niederlag, relativ gesehen.
Der ist riesig, der Secondary-Markt.
Und dieser Secondary-Markt ist natürlich, das ist
sehr,
und das wird
spannend und dynamisch. Ja.
Was interessanterweise, du gleichst dich sozusagen dem klassischen Private Equity immer mehr an. Denn da machst du dann, ne, also sozusagen, das ist ja oft so, dann CVC kauft eine Firma, 4 Jahre später verkaufen sie an Cinven und 4 Jahre später wird es dann nochmal rübergerollt an einem Blackstone. Und so wird das, so verdienen die ihr Geld. Wohingegen im Venture Capital du unglaublich abhängig warst von diesem IPO-Window und eben großen Trade Sales. Und die gibt's halt ehrlicherweise viel zu wenig, beziehungsweise Secondary-Markt ist so extrem hochgegangen. Also da gibt's, das gleicht sich an und dann gibt's das Geld halt zurück und machst den Fonds zu. Punkt.
Spannend, echt.
Ja, wie gesagt, warum kann ich da so reden? Ist das ja, ich mache das jetzt seit einem Jahr. Ich mache es ein Jahr jetzt. Ja, gut, für mich ist das auch noch neu.
Du warst aber Operator auch.
Lange. Genau, ich war Operator. Ich saß auf der anderen Seite und habe immer gedacht, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Spoiler, nicht viel. Aber nein. das war, genau, deswegen beschäftige ich mich so ein bisschen damit. Wenn da Unschärfen drin sind, bis ich das nachzusehen, beziehungsweise kann man mir dann erklären, da bin ich total gerne dazu bereit. Also ich habe da sicherlich noch einiges zu lernen. Aber das sind so die Grundmechaniken. Ich glaube, die sollten halbwegs richtig sein.
Also inhaltlich, glaube ich, war das ganz großes Kino heute bei uns beiden.
Ich bin so ein bisschen, ich hab irgendwie so schlecht geschlafen heute Nacht, bin so ein bisschen mellow heute. Ich fühle mich, als ob ich...
Ja, ist schön. Also dann, vor allen Dingen bei dem Thema ist das, glaube ich, also nicht schön, dass du mellow bist oder dass du schlecht geschlafen hast. Ich wünsche dir die besten Nächte, die man sich vorstellen kann.
Ja.
Aber so zu dem Thema, und also Space und VC Investment Deep Dive.
Geil.
Das war ziemlich... Also
jetzt müssen wir dazu sagen, wir haben uns wirklich 30 Sekunden vorbereitet auf diese Sendung. Wir haben uns hier hingesetzt und dann ging's los.
Wir werden diese Folge übrigens promoten mit einem Foto von dir und deinem Geburtstagsgeschenk.
Oh mein Gott. Ich habe meine erste. Auf. Wir sind Gold gegangen. Ich habe meine erste LP bekommen.
Ja.
Das wird super. Lieber Michel, vielen, vielen Dank für die sehr dankbaren Fragen sozusagen. Ich konnte gut antworten, weil du gute Fragen hast. Nein, das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke dir auch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Küss die Hand. Tschüss.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.